Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Titus Ackermann. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Titus.
Hallo Caro. Hallo Ingo.
Hallo Titus. Hallo Caro.
Titus, ich glaube, du hast ganz viel zu erzählen. Du bist ein Drittel von Mogamobo, die schon ganz lange ganz viel Comics machen.
Also Mogamobo, das ist ein Künstlerkollektiv, ein Label, ein Verlag, eine Ateliergemeinschaft? Oder was ist Mogamobo? Erzähl doch mal.
Mogamobo ist von allem etwas, aber es ist vor allem natürlich das Comic-Magazin. Und dieses Comic-Magazin haben wir 1994, also spät im Jahr 94, Anfang 95 gegründet. Damals, da waren wir alle noch junge Studenten, waren alle so zweites, drittes Semester. Und haben uns tatsächlich ein bisschen gelangweilt. Wir waren relativ comicaffin, wollten unbedingt Comics machen und es gab keine Möglichkeiten zu publizieren. Ein paar Jahre vorher waren die ganzen größeren Magazine, so wie Schwermetall oder U-Comics, pleite gegangen, eingestellt worden oder haben nur noch Lizenzmaterial veröffentlicht. Also gab es ja sowieso in Deutschland kaum Möglichkeiten für deutsche Zeichner zu veröffentlichen. Und dann haben wir uns überlegt, gehen wir jetzt in diese Fan-Ecke? Also es gab damals auch schon die Fanzines wie Plop oder Sprühen Fantasie und so.
War das schon Berlin oder?
Nein, das war in Stuttgart. Wir haben uns quasi in Stuttgart getroffen. Ich wollte damals unbedingt auf die Kunstakademie und der ICOM, diese Interessengemeinschaft Comic, das war einer der ganz wenigen Organisationen, an die man anflanschen konnte. Also wo es einen Stammtisch gab, einmal im Monat, irgendwo in irgendeinem Café oder in irgendeiner Kneipe in Stuttgart. Und dann ist man dahin als 18-, 19-Jähriger und hat dann auch plötzlich neben Peter Puck gesessen, der damals übrigens auch noch nicht so alt war.
Der hat doch irgendwann aufgehört zu altern, oder?
Ja, kannst du mal fragen, wie er dazu steht.
Sag nochmal, was so Peter Puck, ich kenne ihn nämlich eigentlich gar nicht so genau. Also ab und zu sehe ich ihn immer in Erlangen, das ist immer eine von den Figuren, wo ich mal denke,
Der hat diesen wunderschönen und unglaublich aufwendigen Pinselstrich, der aus diesen italienischen und amerikanischen Disney-Zeichnern rausgewachsen ist. Oder Jeff Smith zeichnet so ähnlich mit so einem akkuraten Pinselstrich, der dann aber auch unglaublich nachgearbeitet wird. Und über viele, viele Jahre, vielleicht 10 Jahre lang, hat der monatlichen One-Pager in der Stuttgarter Stadtzeitschrift gehabt. In dem Lift hieß es, glaube ich, damals. Ich weiß nicht, ob es das Heft noch gibt, weil ja alle sterben, alle Printzeitschriften, so ähnlich wie in Berlin die Tipp oder die City das war, gab es in Stuttgart diesen Lift. Und da hatte er immer die letzte Seite und hatte da immer eine Schwarz-Weiß-Comic-Seite drin und hatte darüber eine ziemlich hohe Wahrnehmung im süddeutschen Raum.
Mhm. War das schon Rudi? War das diese?
Ja, genau, das war Rudi.
Ja, das war dieser Igel oder so eine Igelfrisur.
Ja, eigentlich stimmt, jetzt wo du sagst, das könnte ein Igel sein. Und so Leute hat man dann dort kennengelernt, das war wirklich toll. Und darüber habe ich dann Leute wie damals den Sven und den Jonas kennengelernt und den Davor und einen Christoph Ruhaus. Und wir waren so die, wie sagt man, die Ursuppe, wo diese Idee entstand, ein Magazin zusammen zu machen. Und wir wollten eben nicht ein Magazin machen, was zusammengetackert wird und was dann auf irgendwelchen Conventions, die damals noch Comic-Tauschtag hießen, die dann für 2-3 Mark verkaufen, sondern wir wollten von Anfang an eine Bühne haben, weil wir wollten uns mit der Druckerei auseinandersetzen, wir wollten Design machen, wir wollten Cover entwerfen, die auch gedruckt werden. Und wir wollten Feedback von den Lesern haben. Also wir wollten nicht nur von den anderen 15 Leuten, die Magazin machen, wahrgenommen werden, sondern wir wollten ganz normale Menschen erreichen mit den Comics. Also es war so der Vorabend von Graphic Novel.
Weil du gerade sagtest, Cover Design, eine Zwischenbemerkung, du hast studiert bei Professor Heinz Edelmann, ist richtig, das richtig? Ja. Der hat für die Beatles, für niemanden geringeren als die Beatles, Yellow Submarine illustriert, also diesen animierten Film. Und der ist auch sehr, sehr bekannt. Also gerade so die ganzen Sachen so aus den 70ern tragen also wirklich die Handschrift von Heinz Edelmann. Aber nur als Zwischenbemerkung.
Ja, das gibt's ja ganz selten, dass ein Künstler oder ein Designer die komplette Verantwortung und das Vertrauen von einem Verlag kriegt. Das kennt man von DTV, das waren die ganzen Piatti-Cover, das ist ein italienischer Illustrator und Designer gewesen. Der hat jahrzehntelang alle Cover für alle Taschenbücher gemacht. Und der Edelmann, der hat quasi als Art Director und Illustrator in Personalunion für Klett Cotta die ganze Reihe gestaltet. Klett Cotta, das war quasi das Kind vom Klett Verlag. die schönen Bücher, Herr der Ringe zum Beispiel.
Hat dich das denn da auch beeinflusst eigentlich, in dem, was du mit Mogamobo dann gemacht hast?
Das Studium selber?
Ja, oder dieser Einfluss von dem Professor, den Ingo jetzt gerade genannt hat?
Ja, ein Stück weit natürlich schon. Das muss man sich mal vorstellen, dass der, auch wenn ihn jetzt viele nicht kennen, kann ich nur empfehlen, ihn mal zu googeln oder vielleicht mal den Wikipedia-Eintrag zu lesen. Aber mal abgesehen davon, dass er einfach ein ganz toller Künstler war, war er auch unglaublich gut vernetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Also jemand, der seit 40, 50 Jahren ganz oben an der Spitze seiner Zunft stand, der kannte dann auch die ganzen Top-Illustratoren und Comiczeichner in Amerika, in England, in Frankreich. Er hat zeitweise in Holland gelebt. Dann kam er halt mal zurück und machte seinen Koffer auf und sagt, so, ich war gestern bei den, hier, wie hießen sie denn nochmal? Nick Park war der Regisseur von Wallace & Gromit, aber wie hießen die Studios?
Aardman Animations.
Hier, ich war bei den Aardmans, die haben mich eingeladen, ich habe mir ihre Studios angeguckt und dann haben sie mir hier diese zwei, drei Ton-Dinger geschenkt. Und dann stellt er halt so eine Techno-Trouser, so handgroß auf den Tisch. Halt so ein Modell aus dem
Film. Diese Original-Stop-Motion-Figuren, oder?
Ja, oder ob das jetzt so eine Maquette war, die da benutzt worden ist für Zeichnung oder zum Nachkneten oder sowas. So, und dann hast du diesen ganz kurzen Draht, dass du sagst, das kann nicht wahr sein irgendwie. Zu der Zeit hatte der Direktor der Kunstakademie in Stuttgart mit ganz viel Geld die Filmakademie Ludwigsburg gegründet. Und da war dann eine ganz enge Beziehung zwischen der Filmakademie und der Kunstakademie. Deswegen gab es dann die Trickfilmtage in Stuttgart, die es ja heute noch gibt. Und da sind wir immer hingepilgert und haben dann mit unseren Abos Tag und Nacht Trickfilme geguckt. Das war ganz toll. Da gab es dann Trickfilmbüros in Stuttgart, Studio Filmbilder, später dann Studio Seu mit dem Jakob Schuh, der sogar auch für einen Oscar nominiert war. Das war schon prickelnd, einfach zwischen so vielen Leuten zu sein. Da wollten wir auch mitmachen. Da wollten wir auch, ich sage jetzt mal ein bisschen prätentiös in Anführungsstrichen, wir wollten auch wer sein, etwas darstellen. Wir wollten nicht nur mit Fotokopien angekleckert kommen, sondern wir wollten dieses Heft machen. Und dann haben wir geguckt, wie machen wir das? Verkaufen? Nee, uns kennt keiner. Wir sind ja auch noch nicht so richtig gut. Also packen wir Werbung rein. Es gab ja zum Glück noch keinen Online-Handel. Deswegen gab es genug Leute, die Anzeigen für ihre Shops und ihre Boutiquen schalten wollten. Drucken wir 10.000 Stück und verteilen die umsonst in Stuttgart und Umgebung. Und dann haben wir ein Jahr lang im Grunde nicht viel mehr gemacht als Mogamobo.
Das war immer noch Mitte der 90er.
Genau, das war dann so 95, 96 zum großen Ärger unserer Professoren.
Wieso? Was?
Naja, weil wir uns da mehr auf das Studium konzentrieren sollten, natürlich. Haben das mit einem weinenden, einem lachenden Auge gesehen.
Wenn ich das richtig gelesen habe, werdet ihr dieses Jahr 30. Ist
ja.
Das korrekt?
Ja, genau.
Wahnsinn.
Und dann steigt eine große Party hoffentlich. Habt ihr was geplant?
Party ist noch nicht geplant. Wir machen ganz viele Ausstellungen. Also ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr schon 4 gemacht. Die sind teilweise auch etwas kleiner. Aber im September wird es eine große Werkschau in Bochum geben. Mhm. Und Anfang Juni machen wir eine große Ukraine-Ausstellung zu dem Ukraine-Buch in Erlangen. Also es ist viel los, sage ich mal. Aber eine Party, hast schon recht, müsste man auch nochmal schmeißen.
Auf das Ukraine-Buch würde ich gerne später nochmal zurückkommen, weil ja. Das ist ja quasi so euer aktuellstes Projekt.
Nein.
Oh, okay.
Mein Comic, diese Graphic Novel, die vierteilige über meinen Großvater, ist das Aktuelle.
Ach, das ist das Aktuelle. Okay, darauf würde ich auch gerne später nochmal zurück. Ja, aber ich würde erstmal gerne nochmal zu Mogamobo. Wir sind ja jetzt gerade noch Anfang der 90er und jetzt dieses Jahr dann 30 Jahre. Seitdem ist ja auch ziemlich viel passiert. Also ihr seid ja auch nicht mehr zu fünft, sondern nur noch zu dritt. Und Jonas, hast du zwar schon gesagt, der war von Anfang an dabei, aber Thomas kam später dazu offenbar.
Thomas kam, ich weiß nicht, 4 Jahre später dazu. Also ich meine, so ein Heft zu machen ist ja ziemlich anstrengend, kann man sich ja vorstellen, zumal wenn man alles macht, also auch die Anzeigen keilen muss. Und dann sagte der Davor irgendwann mal, er kommt nicht voran in seinem Studium, das Heft hält ihn zu sehr ab davon, sich zu konzentrieren. Und ich hatte dann auch irgendwann kreative Probleme, sage ich jetzt mal etwas zweideutig. Ich war nicht zufrieden mit meiner Entwicklung und habe mich dann auch abgeseilt und bin nach Glasgow gegangen, um dort zu studieren. Und während der Zeit haben dann zum Beispiel Sven und Jonas das Heft alleine gemacht. Und als ich wiederkam, wollte ich eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil ich so ein bisschen an der Freiheit geleckt hatte. Und dann hat mich das Heft aber so langsam wieder reingezogen in seinen Bann.
Habt ihr damals das schon gehabt, dass ihr euch immer vorgenommen habt, regelmäßig zu erscheinen auch? Oder war das immer nur, wenn ihr gerade wieder Bock hattet?
Nee, es war völlig klar, dass wir das Heft bekannt machen müssen. Deswegen haben wir im ersten Jahr, den ersten 1,5 Jahren, waren wir monatlich.
Krass.
Deswegen haben wir auch nichts anderes mehr gemacht.
Ich
Hefte hatten allerdings auch nur 16 Seiten. Und das war irgendwann so, dass so nach einem Dreivierteljahr wir wirklich die Leute angerufen haben, gesagt, hey, du musst mal wieder was zeichnen, das geht so nicht. Und die Leute so, ah, was, die Geschichte, die haben wir schon veröffentlicht, du musst mehr machen.
Also ja, das ist aber schon so 16 Seiten im Monat, das ist schon relativ stramm. Also ich kenne jetzt von Marvel oder DC Zeichnen, das ist schon so der Maximal-Output eigentlich.
Ja gut, aber das war ja nicht pro Person. Ne? Wir hatten ja dann so eine Entourage von vielleicht so 10, 15, 20 Leuten im Süddeutschen, die gezeichnet haben.
Wie hat denn eure Zusammenarbeit funktioniert?
Streng hierarchisch. Also es gab immer für ein, zwei Hefte jemanden, der den Hut auf hatte und der durfte sagen, was er will. Der durfte auch sagen, welche Seiten veröffentlicht werden und welche nicht. Und wenn jemand jetzt, sagen wir mal, den Zeichner XY blöd fand oder seinen Strich nicht gut fand oder was, dann durfte er, wenn er König war, so nannten wir das, dann durfte er auch ohne Wenn und Aber einfach den ablehnen. Der durfte dann auch die Cover machen, weil das ist ja die Extrakirsche, ein Cover zu machen, die ein, zwei Cover, die in seiner Regentschaft erscheinen, und er durfte auch die anderen schicken. Das war wirklich wie bei den Pfadfindern. Da gab es kein Widerrede. Wenn der gesagt hat, hol mir ein Bier, dann musstest du losgehen und nach einem Bier suchen.
Also wenn du sagst, das ist alles so ein Studium passiert, dann klingt das ja eher wie nach so einer
Studentenverbindung.
Wie nach so einer Studentenverbindung.
Ja, vielleicht.
Der Bierpastor.
Wobei es nicht ausschließlich, es ging nicht ausschließlich um Trinken. In manchen Heften haben wir dann ja auch mal so ein bisschen rückblickend Geschichten veröffentlicht, was wir so getrieben haben, oder haben auch so ein bisschen Graphic Novelesque über unsere Zeit in Kuba geschrieben oder wie wir nach Hamburg fahren, um dort unseren ersten Stand aufzubauen. Bei der Comicstrich hieß das damals, was die Hamburger da gemacht haben. Da gab es so Zellen, ne? In Hamburg waren 20, 30 Zeichner, die teilweise wirklich starkes Zeug gemacht haben. In München saßen welche, dann saßen im Ruhrgebiet saßen ein paar Leute.
In München gab es auch die Artillerie, gab es das damals schon?
Genau, die Artillerie ist dann aus diesen 3, 4 Leuten, glaube ich, heraus entstanden, wenn ich mich nicht täusche, die am Anfang dort auch so ein Comicheften gemacht haben.
Das waren so Parallelprojekte zu eurem dann immer, ne? Oder?
Ja, genau. Da hat man sich dann so beäugt, so, ne? Wie so Bodybuilder gegen so im Fitness. Studio irgendwie so. Wer hat den dickeren irgendwie so, ja? Bizeps.
Als Comiczeichner.
Ja, na, das war ganz witzig und das war so retrospektiv betrachtet eigentlich auch schräg, weil immer noch damals relativ wenig Frauen in dem Genre unterwegs waren. Also wenn du zu einem Comic-Salon in Erlangen gefahren bist, da waren wirklich noch 90% der Leute dort, ich sag jetzt mal 96, 98 sowas, waren Männer. Und wenn dann mal aus Frankreich eine Zeichnerin, so wie Claire Wendling, da saß, dann haben sich da Trauben gebildet mit den Leuten, die geguckt haben, was ist denn das? Und das ist eine Frau. Was? Lass mich mal gucken.
Aber Claire Wendling ist auch wirklich legendär gut. Also es ist einfach fantastisch, was die macht.
Aber daran kann ich mich noch erinnern, ja. Und dementsprechend waren die Comics auch noch anders. Dann waren wir da und dann waren zwei Stände weiter, waren die Jungs aus München mit ihren Comics und dann hat man so, ja, was machst du da? Und das ist ein Scheiß. Na, schau mir das an. Und so. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr, sehr studentisch, sehr infantil auch, aber das war lustig.
Du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen so angedeutet, ihr wart dann in Kuba und ihr wart in ganz vielen verschiedenen Ländern mit Mogamobo, ne? Immer übers Goethe-Institut oder wie ist das gekommen?
Das ist überhaupt gar nicht ursprünglich über das Goethe-Institut gekommen, sondern einfach aus dem Interesse heraus an anderen Ländern oder an anderen Zeichnungen. Also wir hatten immer dieses, klar, Frankreich, der Thomas ist dann irgendwann dazugekommen. Ich glaube so nach 4 oder 5 Jahren, da hatten wir damals das Sommerlochheft gemacht und haben einen Sandstrand aufgeschüttet in Erlangen, haben uns da vom lokalen Bauunternehmer 4 Tonnen Sand bestellt und haben das dann mit einer Schubkarre in die Messehalle reingekarrt und haben danach einen Ärger gekriegt, weil die...
Oh Mann!
Ja, und dann haben wir dann von der Filmakademie hatten wir sowieso Höhensonnen, weißt du, so Scheinwerfer, die uns wirklich irgendwie, wir waren echt abends immer total verbrannt und ohnmächtig von der Hitze am Stand und haben irgendwie so aus alten so Teppichpappen haben wir so Palmen gebaut und haben einfach den ganzen Tag in so Liegestühlen gesessen und Bier getrunken und haben uns gewundert, warum sich niemand an unseren Strand rantraut. Warum niemand diese Umsonsthefte, die wir da in den Sand gelegt haben, mitnimmt. Ganz seltsam, ne? Aber die Leute fanden uns wahrscheinlich irgendwie total arrogant und blöd, irgendwie wie wir da sitzen und rumkrakeelen.
Komisch.
Und nachher wollte die Messeleitung, die Hausmeister, die wollten dann uns verklagen, weil der Sand natürlich von vielen Leuten vertreten worden ist, überall in der Halle. Und die haben dann gesagt, wir hätten diesen schönen Hallenboden abgeschliffen mit unserem Sand.
Ach Gott.
Was war denn das für eine Halle? War nicht die Heinrich-Lades-Halle, oder?
Doch, doch. Ja, das war die Heinrich-Lades-Halle. Jetzt ist es so ein Natursteinboden. Und da haben sie einen riesen Larry gemacht.
Ja, und sag mal, weil du jetzt gerade sagst, hier 4 Tonnen Sand und Palmen und so. Mogamobo hat ja nicht nur Comics gemacht, sondern ihr habt ja auch Aktionen gemacht.
Aber immer aus dem Comic heraus, weil wir immer gesagt haben und das heute eigentlich auch noch finden, wenn man eine Ausstellung macht als Maler, dann ist das spannend, sich das Original in 2 auf 2 Metern anzugucken oder eine Miniatur, wie toll hat der aquarelliert oder so. Aber bei einem Comic haben wir eigentlich den Standpunkt, das Original ist das gedruckte Buch. Heute noch mehr als früher, weil viele Comics am Computer nachbearbeitet werden. Und das, was der Comic sein soll, man kann ja das Bild schwer von der Geschichte trennen. Und wenn du das aber tust und hängst dann einfach nur 6 Seiten von Frank Miller irgendwie an eine Wand, dann werden die ja losgelöst von den Inhalten. Dann hast du eigentlich nur noch Artwork und das meistens relativ unprätentiös, weil es gibt Zeichner, die sind sehr gut, klar, okay. Manchmal ist es auch interessant zu sehen, dass Jeff Smith viel mit Gouache nachgearbeitet hat an seinem Strich. Aber im Großen und Ganzen wird das dann gescannt, wird dann versäubert und wird dann koloriert, oft eben am Computer, und wird dann gedruckt. Und dann überlegt man sich, wie ist das Lettering, wie ist das Papier, auf dem es gedruckt wird, wie ist der Umschlag. Dann hast du die Reihenfolge von Seiten. Das sind ja alles Dinge, die bedacht werden müssen. Wie ist das letzte Bild auf der Seite? Wie ist die Doppelseite? Wie präsentiert sich das? Und wenn du das alles wegnimmst, dann hast du ja eigentlich nur noch einen Extrakt. Das ist ja wie ein Bildausschnitt. Wie wenn ich irgendwie mir nur 25% unten rechts von der Mona Lisa angucke. Wenn ich Pech habe, dann ist das halt nicht besonders aussagekräftig und wird eigentlich dann dem Werk nicht wirklich gerecht, meiner Meinung. Deswegen, wenn ich was mache, dann will ich immer noch mehr machen. Dann will ich was dazu bauen aus Pappe oder aus Holz oder ich will Sound dazu haben. Ich will den Leuten, die sich ja eh das Buch kaufen, so hoffe ich doch, wenn sie sich für meine Ausstellung interessieren, etwas bieten, was es nur in der Ausstellung gibt. Nur da. Und das sind nicht 20, 30 Rahmen mit Schwarz-Weiß-Zeichnung. Das hat auch seinen Reiz, gar keine Frage. Aber unsere Philosophie war immer, wir würden gerne etwas mehr bieten.
Spannend.
Super spannend, ja.
Also nur noch mal ganz kurz. Mogamobo funktioniert ja so, dass ihr in jedem Heft unterschiedliche Zeichnerinnen und Zeichner vorkommen lasst, ne? Immer zu einem Thema.
Ja.
Und dann auch immer mit einer festen Seitenzahl? Oder wie habt ihr das immer geplant für jedes Heft?
Ach, das ist unterschiedlich. Also das entwickelt sich oft aus dem Projekt heraus. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie unser vorletztes Projekt, die Greatest Hits, 100 Comics zu 100 Songs, dann weiß man ja im Vorhinein schon, dass es 100 Seiten werden und dass ich 100 Zeichner brauche. Was anderes ist es, wenn wir uns jetzt wie bei dem Ukraine-Buch relativ ergebnisoffen einfach viele Leute angeschrieben haben und dann viel Material gekommen ist und man dann beständig den Umfang erweitert hat. Und einfach irgendwann aus dem Finanziellen heraus sagen musste, okay, jetzt ist Schicht, wir könnten das Buch doppelt so dick machen, aber dann können wir es nicht mehr bezahlen. Oder wir könnten das Buch doppelt so dick machen, aber dann könnten wir nur 3.000 Bücher umsonst verteilen. Wir wollen aber 10.000 Bücher umsonst verteilen. Also die Wirkung als solches ist ja auch immer zu bedenken. Also wir wollen halt möglichst viele Menschen erreichen, damit die sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und wenn ich dann ein schönes Buch mache, davon aber nur 500 gedruckt werden, dann funktioniert das ja für mich nicht mehr. Dann mache ich lieber ein dünneres, was eine ähnliche Aussage transportieren kann, auch wenn es schade ist.
Ich finde, da sind so viele Sachen, wo ich mich die ganze Zeit frage, wie macht ihr das eigentlich? Weil zum Beispiel, von hinten angefangen, dieses Verteilen. Ich war mal bei euch im Atelier und ihr habt da kistenweise Hefte rumstehen gehabt und ihr verteilt die ja aber deutschlandweit. Also die gibt's ja nicht nur in Berlin, die gibt's ja auch in Stuttgart halt, ne? Und wie macht ihr das?
Also das Verteilen ist so eine Sache, die wir glücklicherweise über den Vertrieb halt auch machen. Also wir haben den Vertrieb PPM und da geht immer gleich guter Teil der Auflage zu denen rüber. Wenn es gut läuft, direkt aus der Druckerei, damit die Kisten nicht noch bei uns wochenlang rumstehen oder ich Ärger mit dem Hausmeister kriege, wenn die im Gang rumstehen.
Okay, dann hatte ich wahrscheinlich genau so einen Moment abgegriffen gerade.
Also hier steht schon einiges rum, also so ist es nicht leider. Also leider oder glücklicherweise haben wir ja seit 1,5 Jahren einen Webshop und seitdem gehen eigentlich jede Woche irgendwie ein paar Päckchen raus. Nicht, dass wir uns damit irgendwie reich machen, aber deswegen haben wir einfach aus dem Lager von jedem Titel 2, 3 Kisten hergestellt, damit wir nicht ständig irgendwie so viel Zeit verlieren, die Sachen zusammenzustellen.
Also das heißt, ihr habt das dann dort und ihr habt jetzt diesen Webshop und das macht ihr dann aber händisch und auch diese genau. Werbung, weil alle eure Hefte sind ja kostenlos. Die kann man ja kostenlos bestellen und die Versandkosten, die bezahlt man dann aber, ne?
Genau, Versandkosten und so eine kleine Pauschale. Ich sage jetzt mal zum Beispiel das Ukraine-Heft, das kannst du für 6 Euro bestellen. Da ist dann so Pi mal Daumen, je nach Gewicht, 1,60 2 Euro Porto, irgendwie sowas. Dann haben wir uns Pappen besorgt, damit die Hefte nicht zerknittern beim Versand. Sobald man mehr verschickt, Klebeband, Label, der ganze Tralala irgendwie. Und dann läufst du mit den 2 Umschlägen unterm Arm zum Briefkasten. Und dann finde ich, 6 Euro sind dann in Ordnung. Das sind dann nicht die 15 Euro, die das Ding kosten würde, wenn es jetzt von einem etablierten Verlag im Geschäft verkauft werden müsste. Und wenn Leute jetzt direkt zu uns herkommen, dann kriegen sie es auch so.
Erzähl doch mal ganz kurz, du sagtest gerade, der Ukraine-Comic, was ist denn das gewesen?
Das war einfach, als der Konflikt losging und die Russen die Ukraine angegriffen haben, dass ich nach ein paar Wochen oder Monaten dachte, da müsste man ja eigentlich was machen. Also wir haben sowieso so einen leicht politischen Einschlag, also wir sind nicht zwingend politisch bei Mogamobo, aber wir haben halt eine Meinung und wir sind durchaus auch der Meinung, dass Comics politisch sein dürfen.
Ja.
Ich bin ja auch der Meinung, dass Comics noch weit unter ihren Möglichkeiten segeln nach wie vor. Und deswegen habe ich mir überlegt, Ich würde da gern was machen. Was könnte man machen? Und dann habe ich mit 2, 3 Leuten gesprochen, die ich kenne. Man kennt ja auch irgendwie ein paar Russen über diverse Comic-Festivals, was die dazu meinen. Und über Umwege habe ich dann mit Ukrainern gesprochen. Dann habe ich mal bei der ukrainischen Botschaft angerufen. Einfach so, weißt du, dass man so seine Fühler ausstreckt. Und dann trudelte eine Anfrage rein vom Remarque Friedenszentrum in Osnabrück. Mhm. Also Erich Maria Remarque kommt ja aus Osnabrück. Und der hat ja dieses schlimme Buch geschrieben, Im Westen nichts Neues.
Nichts Neues, ja.
Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch diesen Konflikt eigentlich so empfunden als geradezu altmodisch. Dass die Russen mit Panzern und Infanterie über die Felder stapfen und die Ukrainer sie beschießen. Das hat sich alles so anno Tobak-mäßig angefühlt. Gar nicht, wie man Kriege in den letzten Jahren wahrgenommen hat. Also nicht, dass ich da ein Spezialist wäre, aber sagen wir mal, Afghanistan, wo die Amis in den Städten sitzen und die Rebellen auf den Bergen sitzen, sondern so ein richtiger Zwei-Fronten-Krieg. Und dann dachte ich, das passt ja eigentlich wahnsinnig zu dem Buch von Remarque. Also im Westen nichts Neues, im Osten auch nichts Neues. Genau der gleiche Käse, der da passiert. Und diese Anfrage von denen war, die Veröffentlichung des Buches jährt sich zum 100. Mal. Also das ist ja in den 20er Jahren veröffentlicht worden, nach dem Ersten Weltkrieg. Und da wird jedes Jahr der Friedenspreis verliehen und im Rahmen dessen wird es eine Ausstellung geben, ob wir da was dazu beitragen wollten. Und da habe ich gemeint, ich würde gerne dieses Buch beitragen. Und so hat das dann so ein bisschen so Dynamik gekriegt. Dann gab es plötzlich eine Deadline, wann die Friedenspreisverleihung ist und die Ausstellung in Osnabrück. Und dann mussten wir machen. Und dann ging das aber auch relativ schnell, weil tatsächlich viele Ukrainer auch ihre Erlebnisse teilweise zwar dann neu für uns gezeichnet haben oder sich was Neues überlegt haben, aber teilweise tatsächlich auch in die Richtung schon gearbeitet hat. Und dann kam Zeug rein, ohne Ende.
Das heißt, wie seid ihr auf die zugegangen erstmal? Wie hast du denn die Leute gefunden, die da gezeichnet haben?
Das ging alles über Empfehlungen. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wollte gerne ursprünglich eigentlich ein paar Russen drin haben und ein paar Ukrainer. Dann wurde aber sehr schnell klar, auch von den Russen selber, die gesagt haben, nee, das ist nicht gut. Die werden uns nicht wollen und ehrlich gesagt, wir wollen da auch nicht rein. Und zwar nicht, weil wir die Invasion gut finden, sondern weil uns das nicht gut zu Gesicht steht, über russische Soldaten einen Comic zu machen oder über das Leid eines gefallenen Russen zu machen, wenn wir gerade die Aggressoren sind. Wir müssen uns da raushalten. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und von den Ukrainern war auch ganz klar, dass sie gesagt haben, so nee, also wenn wir etwas zu dem Krieg sagen, dann wollen wir nicht vermischt werden mit dem, was die Russen zu diesem Krieg sagen. Wir wollen unsere Meinung darstellen und wir wollen da ganz alleine sein. Das ist ja ein Phänomen, was man jetzt in den vergangenen 2 Jahren öfter wahrgenommen hat, dass ein Ukrainer im sportlichen Bereich nicht gegen einen Russen kämpfen will etc. oder bei einer Preisverleihung sie ablehnt, weil ein Russe den Preis auch kriegt und so. Für die ist das gerade ganz wichtig, dass sie sich da distanzieren von den Russen. Solange die Russen selber sich nicht genügend von dem Krieg distanzieren, wollen die Ukrainer auch gerade mit den Russen eigentlich nichts zu tun haben. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich kann es sehr gut verstehen, warum das so ist. Und dann blieben mir nur noch die Ukrainer und dann habe ich relativ viel über Instagram gefunden. Das ist tatsächlich auch ein Medium, wo sehr viele publizieren und gar nicht mehr den Umweg über das analoge Gedruckte gehen, weil der Zeitschriftenmarkt schon auch vorher geschwächelt hat vor dem Krieg, aber während dem Krieg dann sowieso. Also haben die ihre Geschichten dort veröffentlicht. Da habe ich einiges gefunden, habe viele angeschrieben, die mich dann weiterempfohlen haben und bin dann letztendlich auf eine Illustratorenorganisation, möchte man fast sagen, in Kiew getroffen. So eine Selbsthilfegruppe, wo Illustratoren und Comiczeichner sich organisiert haben und die auch in der Ukraine und außerhalb der Ukraine immer wieder so die Vertretung der ukrainischen Künstler betreiben. Und die haben mir auch nochmal weitergeholfen. Die heißt pictoric.org, glaube ich. In dem Ukraine-Buch selber haben wir auch eine ganzseitige Anzeige von denen.
Jetzt ist ja seit dem Buch auch total viel passiert noch. Also mit dem Buch, meine ich. Wie war denn da die Wirkung?
Die Wirkung von dem Buch, die war sehr, sehr, sehr gut. In England gibt es einen ganz tollen Journalisten, Historiker / ehemals Herausgeber seit den 80ern, glaube ich. Paul Gravett heißt der. Der ist extrem aktiv dabei, die Comic-Szene der Welt zu ergründen. Und er hat Bücher über Manga geschrieben. 100 Comic Books You Have to Read Before You Die und all so ein Kram. Und der meinte zum Beispiel, dieses Buch wäre das Beispiel dafür, wie erwachsen Comic schon geworden wäre. Dass man über so etwas Schlimmes wie einen Krieg berichten kann, dass man die Leute aus diesem Krieg heraus zu einer künstlerischen Auseinandersetzung auffordern kann und sie diesem Anspruch auch gerecht werden mit Arbeiten, die weder peinlich noch zu moralinsauer noch zu pathetisch sind, sondern wirklich eine Auseinandersetzung darstellen. Und das fand ich schon eigentlich das größte Kompliment, was man so einer Publikation machen kann. Wobei ich das natürlich eigentlich an die Künstler weitergeben muss.
Absolut. Ich finde es auch gerade unfassbar beeindruckend, was du gerade gesagt hast. Gerade bei solchen Thematiken, die Geschichten so erzählen, wie sie sind und sich auf die erzählerische Kraft einfach verlassen, die diese Geschichten an sich schon haben.
Ja.
Also insofern fand ich diesen Satz eben, fand ich klasse. Also wie erwachsen Comic mittlerweile geworden ist. Ja.
Ja.
Mann, ich bin super beeindruckt.
Hast du denn eine Lieblingsgeschichte? Also ich meine, das Thema ist, ich finde es halt schwierig, davon schön und Lieblingsgeschichte zu sprechen, aber gibt es denn vielleicht die eine oder andere, die dich besonders beeindruckt hat, Titus?
Das ist jetzt natürlich in einem Podcast ein bisschen schwierig, irgendwie den Finger auf eine Geschichte zu legen, die man nicht gleich dazu zeigen kann, aber es gibt eine Geschichte da drin, die, wie ich finde, recht ungewöhnlich ist, und zwar beschreibt einer dort seinen Heimatort. Er hat immer ein Foto, die sind oft unscharf, in schwarz-weiß sind die alle, und legt dann darüber irgendwie eine geometrische Form von einem Kegel oder irgendwas und hat dann Text dazu, und diese drei Elemente, die scheinen erstmal nicht direkt unmittelbar etwas zwingend miteinander zu tun zu haben, aber die beschreiben einfach so einen heißen Sommer und man kann sich das irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht, die sengende Hitze und der Weg zum Bahnhof runter durch den Ort am alten Kino vorbei oder an der Konzerthalle und die Luft flirrt oder ein Käfer sitzt auf der Fensterbank, sein Freund schüttelt die Dose irgendwie und die Kohlensäure spritzt raus, als er sie aufmacht, und sie lachen. So, und das sind einfach nur so ein paar Momente, die so zusammengestellt sind. Und darüber liegt das Unausgesprochene, dass es diesen Ort nicht mehr gibt, dass der komplett einfach verschwunden ist und damit irgendwie auch ein Stück weit seine Kindheit oder seine Jugend einfach vernichtet worden ist. Und er aber mit dieser Geschichte versucht, das so ein bisschen zu konservieren und zurückzuholen. Und das hat so eine Melancholie drin. Für sowas bin ich extrem anfällig. Ich mag ja auch die Melancholie, die manchmal so in so asiatischen Geschichten, Filmen oder auch Trickfilmen drinsteckt. Ohne dass die deswegen traurig ist, sondern das ist einfach so eine Wehmut nach etwas, was nicht mehr da ist. Wehmut nach Kindheit, Wehmut nach diesem Sommer, als man sich zum ersten Mal verliebt hat oder sowas. Und das in Kombination mit dem Krieg, der einem das genommen hat, sowas finde ich schon stark, muss ich sagen.
Klingt echt total berührend.
Gerade vorhin hatte ich das Heft in der Hand und habe das auch nochmal durchgeblättert und so. Das ist mir aufgefallen. Wenn du das jetzt nicht erzählt hättest, hätte ich dir gerade auch zu dieser Geschichte genau wahrscheinlich diese Frage gestellt. Also diese mit diesen unscharfen Schwarz-Weiß-Fotos und diesen grafischen Elementen, die da drüber liegen. Das ist für mich so ein Beispiel, was Comic kann und abseits von zeichnerischen Stilistiken oder irgendwelchen formellen Fragen, dass du halt Ausdrucksmittel wählen kannst, auf den ersten ersten Blick würdest du das ja gar nicht als Comic wahrnehmen, sondern als eine Bildabfolge, die überlagert ist mit grafischen Elementen und dadurch halt eine Aussage trifft. Aber es ist ja ein Comic. Haben diese Bilder denn auch eine sequenzielle Abfolge oder sind das eher so Momentausschnitte, also so Schnappschüsse?
Die Frage ist ja wahrscheinlich, wie man Comic letztendlich definiert. Da haben sich ja schon viele, viele Menschen Gedanken drüber gemacht. Es gibt sehr enge Definitionen. Ich glaube, der geltende Konsens zwischen den Comic-Forschern ist, dass mindestens 2 oder 3 Bilder aufeinander zu folgen haben, inhaltlich. Was weiß ich, ein Typ geht eine Treppe hoch, kommt in einem Zimmer an und legt sich aufs Bett, was in dem Zimmer ist, sag ich mal so vielleicht. Das ist da nicht gegeben. Aber ich persönlich habe den Bogen schon immer sehr viel weiter gespannt. Für mich kann ein einziges Bild auf eine Art eine Geschichte erzählen, eine gute Illustration. Und ich habe mich ehrlich gesagt immer ein bisschen dagegen gesträubt, gegen diese Notwendigkeit, auf jede Schublade ein Label drauf zu kleben. Wenn man mit Bildern Geschichten erzählen kann. Und da ist mir dann in dem Moment auch nicht so wahnsinnig wichtig, ob das jetzt die Definition von Comic erfüllt. Dann kann das eine Bildergeschichte sein. Und diese engen Maßstäbe, die kommen auch, glaube ich, daher, dass Comic früher noch ein sehr, sehr enges Medium war. Und dass es auch von Menschen rezipiert worden ist, die genau das haben wollten und auch genau das bekommen haben. Also das waren die Zeitungsstrips.
Ja, gerade zu den Zeitungsstrips, aber hatte ich den Eindruck, also ich war auch mal auf einer Ausstellung über die Anfänge des Comics, also so Lionel Feininger, und gerade da wurden noch Sachen gemacht, die eigentlich später nicht mehr so gemacht wurden im Comic. Also zum Beispiel, dass du halt eine völlig kreuz und quer Leserichtung hast oder überhaupt keine feste Leserichtung auf einer Seite oder die Art und Weise, wie Text eingebunden wird. Da war anscheinend die klassische Sprechblase so in der Form noch nicht erfunden. Also die haben sich die Leute ganz eigene Sachen ausgedacht, wie man gesprochenen oder erzählerischen Text in die Bilder integrieren kann. Also was ja teilweise noch so aus der Tradition von Wilhelm Busch kommt, wo der Text ja einfach drunter steht oder so. Das ist ja auch so eine frühe Form, wenn man so will, des Comics.
Was man ja auch von so Eisenherz-Comics kennt noch, ne?
Ja, und ich habe eher den Eindruck, dass es sich dann irgendwie auf eine komische Art und Weise verengt hat. Also das Comic dann so eingerastet ist in so eine Spur, die dann irgendwann so, zumindest vielleicht hierzulande, so in so einer relativ engen Schiene so wahrgenommen wird. Dass man sagt, Comics ist das und nicht anders. Wie würdest du das sehen?
Also ich glaube schon, dass es am Anfang der Form viel experimentiert wurde, ja. Also sowohl mit der Form als auch mit dem Inhalt. Crazy Cat, Feininger, Winsor McCay mit seinen Geschichten so. Und dann gab es die Leute, die wahnsinnig akkurat und realistisch gezeichnet haben, wie Hal Foster mit seinem Eisenherz oder die Tarzan-Geschichten oder so Buck Rogers und sowas. Da war Alex Raymond, ein unglaublicher Zeichner, unglaubliche Tusche- und Pinselkünstler, wie die da gezeichnet haben. Und ich glaube tatsächlich, dass immer mehr in diese perfekte Waagschale reingeworfen wurde. Ne? Mickey Mouse, Kindercomic immer perfekter. Hal Foster, Eisenherz, Anatomie perfekt. So. Und dass vor dem Hintergrund die Experimente dann einfach abgenommen haben. Mhm. Warum auch immer, vielleicht haben sie nicht die Leserschaft generiert, die man haben wollte. Vielleicht wollten die Auftraggeber, das darf man ja auch nicht vergessen, dass es damals wirklich immer zu 100% Auftragsarbeiten waren, dass die Auftraggeber irgendwann gesagt haben, jetzt ist mal gut hier mit dem Durcheinander irgendwie, mach mal was, wo wir auch Leserbriefe kriegen und nicht nur Beschwerden. So, mach mal was mit dem Cliffhanger, damit die Leute auch wirklich morgen wieder die Zeitung kaufen. Ja. Das wäre jetzt eine Theorie dazu. Und dann haben wir aber doch eben diese ganz, ganz lange Zeit, würde ich sagen, seit den 30er, 40er Jahren, bis die Franzosen mit Möbius und Konsorten das wieder aufgebohrt haben mit Schwermetall, also Metall Jolan, bis dahin eigentlich man dem klassischen Comic einfach gefrönt hat und überhaupt fast schon so ein bisschen vergessen hat, dass man so eine Seite, wenn du dir das anguckst, von Drouillet oder sowas, dass man so eine Seite auch einfach komplett zerstören kann, sodass sie fast unlesbar ist. Und sie ist trotzdem da als Kunstwerk. Aber bis dahin und heute, wenn du dir jetzt so eine Geschichte anguckst von dem ukrainischen Künstler mit den Fotos und diesen Geschichten, vielleicht kann man das mit der bildenden Kunst ein Stück weit vergleichen. Also es gibt auf ja heute immer noch viele Leute, die gehen in ein Museum oder in eine Galerie und gucken was an und sagen, das ist keine Kunst, das verstehe ich nicht oder das könnte ich auch selber, das Geschmiere. Ja, weil viele Leute oder diese Leute, die dann so reden, die wissen ja möglicherweise auch nicht, was der Künstler mit diesem Bild machen wollte oder was er damit aussagen wollte. Und was der Künstler damit aussagen wollte, das verrät er manchmal auch nicht. Ne? Da gibt's ja das unabhängige Bild. Ich male ein Bild und wenn es fertig ist, steht es für sich und du verstehst es oder du verstehst es nicht. Das ist mir als Künstler scheißegal. Aber wenn mich dieser spezielle Künstler interessiert, keine Ahnung, Gerhard Richter, und ich vertiefe mich in seine Geschichte und ich lese was über ihn, dann eröffnet mir das eine Tür zu seiner Kunst. Und wenn ich dann in eine Ausstellung von ihm gehe, habe ich ein ganz anderes Seherlebnis als irgendjemand von der Straße, der gerade eine Eintrittskarte geschenkt gekriegt hat und aus Langeweile rumläuft und sagt, mich spricht das nicht an, ich weiß nicht, was das soll. Ja, da ist natürlich dann Gemälde, Bauernmalerei, ein schönes Häuschen mit einem Bach und einem Pferd und vielleicht auch noch ein lustiger Hund dabei. Da kann man sagen, ah ja, das verstehe ich, das spricht mich an, das kenne ich, das kann ich lesen, dieses Bild. Und das andere kann ich nicht lesen. Und das haben wir vielleicht jetzt beim Comic auch. Man muss nicht jede Geschichte verstehen.
Das ist ja schon fast so ein bisschen Kunstbegriff-Definition. Ja, ja. Also würdest du da sagen, dass man Kunst dadurch definieren kann, dass sie halt nicht vom Kontext zu lösen ist, beziehungsweise der Kontext halt auch dazugehört? Ansonsten wäre es vielleicht ein Kunsthandwerk. Also wenn du sagst, Bauernmalerei, hier ist ein niedlicher Hund, da ist ein schönes Haus und so, das verstehe ich. Aber da ist ja vielleicht einfach der Kontext nicht so vorhanden, wie jetzt zum Beispiel eben bei dieser Geschichte mit den Schwarz-Weiß-Fotografien und der Grafik, die darüber liegt, was ja sehr einfach aussieht, aber wo halt irgendwie dahinter
viel drinsteckt, ne?
Ja, eine Menge drinsteckt, ja.
Also ich bin ja ein großer Fan von Kontext. Also ich liebe das einfach, wenn ich irgendwas entdecke, was mich interessiert oder was mir gefallen hat oder irgendeinen Reiz auf mich ausübt, da will ich mehr drüber wissen. Ob das der oder die Künstlerin ist, die das geschaffen hat oder die Zeit, in der diese Geschichte spielt, dass ich denke, was ist denn jetzt hier mit den Suffragetten, war das wirklich so wie in diesem Hollywood-Blockbuster geschildert? Irgendwie, dann lese ich nach oder vielleicht kaufe ich mir noch ein Taschenbuch. Sowas finde ich halt einfach total nachhaltig für mich und auch sehr viel befriedigender als das einfache Konsumieren. Wir leben ja eh in einer Zeit, wo ständig, weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, dekontextualisiert wird. Das heißt, die Sachen werden einfach aus ihrem Zusammenhang genommen und werden abgeurteilt. Man sagt, das geht gar nicht. Oder man sagt, das verstehe ich nicht, das ist blöd. Oder irgendwie, du bist ein Umweltschwein. Oder was weiß ich, du bist ein Nazi oder so. Alles wird aus dem Kontext rausgelöst. Du hast kaum den Kopf aus dem Fenster gestreckt und schon wirst du beurteilt. Und das ist sicherlich ein ganz großes Problem der digitalen Medien, dass alles so schnell geht und dass du, ehe du dich versehen hast, wieder in der Schublade mit dem Zettel abgelabelt bist, ohne dass irgendjemand dich eigentlich gefragt hat, was du denn dazu zu sagen hast. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren bei vielen notwendigen Debatten erlebt, dass da diverse Badewannen irgendwie mit vielen Kindern umgeschüttet worden sind.
Titus, Stichwort, hast du gerade gesagt, Nazi, ein aktuelles Projekt von dir ist, was vom Leben übrig bleibt, ist der Titel. Und das ist eine Auseinandersetzung mit deinem Großvater. Magst du da noch mal ein bisschen was davon erzählen?
Also dieses Jahr jetzt hier in 2024 veröffentliche ich in 4 Teilen diese Graphic Novel. Die wird dann am Ende so summa summarum um die 200 Seiten haben.
Oh, okay.
Und die erzählt die Geschichte eines Tages, an dem wir das Haus meines Großvaters leergeräumt haben und im Zuge dessen Dinge finden in den Regalen, in den Schubladen und die gegenseitig zeigen, seine 3 Söhne, darunter eben mein Vater und mein Bruder und ich zu 5 also, das Haus leerräumen und diese Gegenstände triggern halt Erinnerungen. Auch eine Sache, die ich super spannend finde, einfach, dass Dinge aufgeladen sind und fast eine Persönlichkeit besitzen können, dass sie wie in so einer Zeitkapsel sind. Also du findest etwas, was eine Geschichte erzählt und dann erzählen wir uns gegenseitig diese Geschichten und die Idee war, aus diesen Geschichten eine Art von Persönlichkeit meines Großvaters wieder auferstehen zu lassen, dass ein Leser von diesen 200 Seiten nachher sagt, ja, jetzt habe ich eine grobe Idee, was das für ein Mensch gewesen sein könnte. Es ist halt auch so eine Suche irgendwie, aber ich wollte die mal ein bisschen anders gestalten, als man das sonst so Biografien kriegt.
Dieses Projekt erscheint ja auch als Mogwamobo-Heft, als Heftreihe.
Ja.
Ist das das erste Mal, dass jemand das alleine macht? Ich habe das bisher noch nicht bei euch gesehen.
Nee, das ist tatsächlich so. Das ist jetzt das allererste Mal.
So ein Solo Album quasi.
Gewissermaßen Soloalbum, aber trotzdem so eingebettet in die Heftreihe, weil ich jetzt momentan finde, man kann da ruhig nochmal drauf hinweisen, wie schwierig die Situation damals war. Das ist so im Subtext. Ne? Also mein Großvater war ein Nazi, auf jeden Fall. Ich denke, das kann ich so hinstellen. Was waren aber seine Beweggründe oder seine Einflüsse? Das sind keine Rechtfertigung. Also da bin ich ganz strikt. Also ich glaube, dass wir alle unseres eigenen Glückes Schmied sind. Aber ich möchte nicht in der jeweiligen Situation gewesen sein. Ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Das ist oftmals irgendwie so ein bisschen billig, finde ich, wenn man aus dem gemütlichen Stuhl heraus urteilt über Leute, die im Schützengraben gelegen sind, sage ich jetzt mal etwas übertrieben gesprochen. Weil man möglicherweise dann auch andere Entscheidungen getroffen hätte oder wie wichtig eine Sozialisation ist. Also ich glaube, eine Form von Verständnis für eine Zeit, und das geht uns allen verlustig. Also hier steht die Europawahl vor der Tür und im Prinzip interessiert es keinen mehr. Wir wissen nicht, wie gut wir es haben. Unsere Kinder haben überhaupt gar keine Ahnung, was Freiheit bedeutet, weil sie noch nie die Abwesenheit von Freiheit erfahren mussten. Also meine Generation hat wenigstens noch erfahren, dass ein guter Teil unseres Landes abgetrennt war durch eine Mauer, wo auf Menschen geschossen worden ist. Ja, ich habe noch die ganzen Amis in Westdeutschland gesehen, die ihre Raketen aufgebaut haben. Zwei Straßen weiter war eine amerikanische Kaserne. Und wenn du abends durch die Stadt gegangen bist, dann standen an der Eisdiele auch GIs und haben ihr Eis geleckt. Das ist eine Art von Militarisierung. Mein Bruder war bei den Fallschirmjägern und all sowas. Das gibt's heute einfach nicht mehr. Du kannst ein Leben führen, wenn du die Nachrichten ausblendest, ohne dich von diesen Dingen tangieren zu lassen. Und trotzdem tangieren sie uns jeden Tag über die Aufrüstung, die jetzt wieder stattfindet. Und wie stellt man sich dazu? Wie rede ich mit meinen Kindern darüber, dass Menschen erschossen werden, jeden Tag und so weiter? Da hoffe ich, dass ich da irgendwie was beitragen kann mit dieser Geschichte. Deswegen ist die auch umsonst. Sonst hätte ich ja auch versuchen können, die bei einem kleinen Verlag irgendwie unterzubringen. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass das Ding in einer hohen Auflage verteilt wird an Menschen, die möglicherweise irgendwie eben sowas sich nicht kaufen würden. Ne?
Es gibt den ersten Band jetzt.
Der zweite ist jetzt gerade in der Druckerei. Also,
ja. Ah.
Keine Ahnung, vielleicht läuft der gerade von der Rolle runter, ich weiß es nicht.
Das wird wahrscheinlich dann zu Erlangen, also vom Comic-Salon Erlangen Ende Mai, Anfang Juni, werdet ihr den wahrscheinlich auch am Stand haben dann?
Davon gehe ich fest aus, dass wir die ersten beiden, also den zweiten dann auch am Stand haben, ja.
In deinem Heft schreibst du auch, dass der dritte, der ist quasi so gut wie fertig, der dritte Teil.
Ja.
Und der vierte Teil, da bist du noch dabei. Mhm. Abgesehen davon, dass ich die Geschichte auch gelesen habe schon und auch total gespannt bin, wie es weitergeht, habe ich mich auch gefragt, Titus, wie machst du das eigentlich? Wie integrierst du so ein Projekt denn bitte schön in deinen Arbeitsalltag rein? Ich meine, du verdienst ja offensichtlich damit kein Geld. Wie machst du das?
Naja, also einmal ist es natürlich die klassische Selbstausbeutung. Ich habe aber auch in den letzten 20, ja. 25 Jahren als Illustrator das Glück gehabt, das ist ja auch nicht allen beschieden, recht ordentlich von meiner Arbeit leben zu können. Das heißt, ich investiere jetzt da auch ein bisschen Rücklagen rein, weil mir das wirklich auch schon seit Jahren auf der Seele brennt. Und es verursacht zumindest keine Kosten dadurch, dass wir es als Mogamobo machen. Ja, ich habe da natürlich auch die Hilfe von Thomas und Jonas, was man auch nicht hoch genug honorieren kann. Also ich habe es gerade irgendwie heute Morgen wieder zu meinen Kindern gesagt. Aus irgendeinem Grund habe ich mal wieder irgendwas nicht gemacht oder nicht gebacken gekriegt und habe mich bei ihnen entschuldigt, weil ich gerade in diesem Comic so drin bin und deswegen oftmals halt abends erst dann um 8, 9 nach Hause komme und dann schon Abend gegessen wurde und der Tisch schon abgedeckt ist und ich mir dann halt auch schnell eine Stulle reinklopfe. Da bin ich natürlich auch auf Verständnis von der Familie angewiesen und das kriege ich zum Glück, weil sie merken irgendwie sehr, ich dafür brenne.
Ich wollte noch einmal kurz auf deinen ganz persönlichen Werdegang zu sprechen kommen. Du hast zwar jetzt schon so ausschnittweise davon erzählt, aber ich habe das neulich erst erfahren, dass du ja auch eine totale Reise durch Europa im Laufe deines Lebens schon hingelegt hast. Ne? Du bist in der Schweiz geboren, glaube ich, und hast in Brüssel dann Comiczeichnen studiert, oder wie war das?
Nee, nicht ganz. Mütterlicherseits kommt die Familie aus Breslau, väterlicherseits aus Dortmund. Mein Vater hat sich aber kurz vor meiner Geburt auf eine Stelle beworben, die in Basel in der Schweiz war. Und dann sind die dorthin gezogen nach Basel und dann bin ich dort geboren worden. Und dort bin ich dann in der Schweiz in die Schule, also in den Kindergarten in die Schule gegangen, war sozialisiert, habe gedacht, das ist meine Welt, ich bin Schweizer. Habe auch tadellos Schweizerdeutsch gesprochen, zumindest Baseldeutsch. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgezogen, und zwar nach Karlsruhe. Und dort habe ich dann das Gymnasium fertig gemacht und bin dann als 17- oder 18-Jähriger nach Stuttgart gezogen, weil ich unbedingt in die große, weite Welt raus wollte. Und habe dann in Stuttgart Zivildienst gemacht, habe dann gedacht, jetzt studiere ich einfach mal schnell. Das hat überhaupt gar nicht geklappt, oft abgelehnt worden. Und im darauffolgenden Jahr dann bin ich dann an drei Schulen genommen worden und habe mich dann doch für Stuttgart entschieden, weil ich mittlerweile Blut geleckt hatte an dem Edelmann und ich unbedingt in seine Klasse wollte, ne? Und dann war ich dort und habe dann aber nach mehreren Semestern festgestellt, ich komme nicht aus diesem Comic raus. Und ich wollte aber mehr. Ich wollte mehr illustrativ arbeiten. Mhm. Und dann hat der Edelmann zu mir gesagt, dann müssen Sie an die Quelle der Illustration gehen. Und dann sage ich, ja, wo ist das denn? Und dann sagt er, dann gehen Sie nach England studieren.
Aha.
Und dann habe ich da geguckt und habe dann einen Urlaub geplant in Schottland. Bin da wandern gewesen in Schottland. Und bei der Gelegenheit hatte ich dann so ein Skizzenbuch dabei und eine kleine Mappe und habe mich dann an der Macintosh School of Art in Glasgow vorgestellt damals und in Edinburgh. Und die meinten dann, ja, ich müsste halt eine Bewerbungsmappe schicken. Und dann bin ich zurück, habe eine Bewerbungsmappe gebaut, habe mich da beworben. Und dann haben die mich da akzeptiert. Und dann habe ich dort auch nochmal studiert.
Ist ja mega interessant, dass man nach England oder Schottland geht, weil dort die Quelle der Illustration?
Ja, und das war dann auch tatsächlich so. Also das war tatsächlich so, dass ich keinen einzigen Comic mitgenommen habe. Und die haben da einen ganz anderen Ansatz gemacht. Also die haben uns nachts zeichnen lassen beim Licht von Straßenlaternen. Oder die haben uns an einer Autobahnraststätte, sollten wir das Licht zeichnen von vorbeifahrenden Autos und so ein Zeug. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Dann hat man irgendwann so Blut geleckt, dass man selber losgegangen ist. Dieses ganze Urban Sketching, was wir heute in diversen sozialen Medien beworben sehen, das hat in England oder in Großbritannien eine ganz, ganz lange Tradition.
Ach, sehr.
Das Zeichnen von Realität, sage ich mal, das Skizzieren, das ist seit dem 18. Jahrhundert, ist das normal. Also, dass die Leute sich hinsetzen und einfach mal kurz mit der Feder, keine Ahnung, einen Garten zeichnen, ein Pferd oder whatever. Und ich hatte da so tolle Mitstudenten. Der eine hat Tiere nur illustriert. Der hatte den ganzen Kühlschrank voll mit toten Tieren, die er auf der Straße gefunden hat. Der ist immer an die Autobahn, um irgendwelche toten Vögel zu finden. Und die hat er dann im Kühlschrank liegen gehabt und hat die dann ausgebreitet, hat dann die Federn geschummert und alles. Und irre. Das war genau dieser Impact, den ich da gebraucht habe. Und dann bin ich zurückgekommen.
Okay.
Saß dann da, hat einen Stapel Skizzenbücher dabei und der Edelmann, der hat immer so Hof gehalten. Der kam zweimal die Woche ins Atelier und dann saß er da auf dem Bürostuhl und alle saßen um ihn herum. Das war richtig sektenmäßig und haben versucht, jedes Wort von ihm aufzusaugen, jeden Witz zu verstehen, den er macht, seine Art zu denken, zu verinnerlichen. Und dann hat er diese ganzen Skizzenbücher durchgeschaut, hat eine filterlose Rothändle nach der anderen, der war ja absoluter Kettenraucher, durchgeblättert. Dann hat das zugeklappt, den Stapel wieder in den rechten Winkel so von meinen Skizzenbüchern. Und dann hat er gesagt so, ja, da haben Sie uns ja wenigstens keine Schande gemacht, Herr Ackermann. Und das war so, ja, das war so ein absoluter Ritterschlag. Und ab dem Moment hat er mich dann auch wahrgenommen als Student, ja, weil der im Prinzip immer von den Leuten verlangt hat, dass sie Initiative zeigen. Er hat niemanden irgendwo hingetragen. Er hat ihm vielleicht einen Tipp gegeben. Aber wenn jemand gesagt hat, Herr Edelmann, wie machen Sie denn das? Welchen Pinsel benutzen Sie? Welche Farbe? Dann hat er gesagt, Pinsel und Farbe bedeuten gar nichts. Sie müssen wissen, was Sie wollen und das können nur Sie rausfinden. Und wie Sie das Problem dann lösen, das ist Teil Ihres Prozesses, irgendwie Künstler zu werden oder Illustrator zu werden. Und ob Sie das mit dem Pinsel machen oder mit dem Drybrush machen, ob Sie das mit dem Computerprogramm machen oder einer Feder, das ist mir völlig egal. Ich beurteile nur die Qualität. Und Qualität hat erstmal nichts mit dem Formalen zu tun. Das sind halt so kleine Bonmots, die uns da bei der Ausbildung getragen haben. Dann habe ich da in Stuttgart mein Diplom gemacht.
Ich habe auch mal für eine Schrecksekunde studiert in Wiesbaden, Kommunikationsdesign.
Schrecksekunde?
Und da gab es, ja, 4 Semester.
Das erzähltest du, ne, dass du das abgebrochen hast, weil du eine Firma gegründet hast.
Ach, wegen allem Möglichen. Aber da gab es auch so ähnliche. Wir hatten auch so einen Professor, der so ein Mysterium war, weil der galt als schwer krank. Und der tauchte nie auf. Also der war nur einmal da, wenn das Semester losging, und war dann immer abwesend. Und wenn der halt mal da war, dann war das wie so, als wäre eine Gottheit herabgestiegen oder so, oder so ein Außerirdischer gelandet. Und ich frage mich heute manchmal, ob seine Anweisungen, weil er hat manchmal auch Anweisungen erteilt, ob das nicht so eine Art Test war, dass man sich nicht verarschen lässt. Also, aber das hört sich ja echt toll an.
Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Also das war auch zum Beispiel eine Sache, die er mich in der mündlichen Prüfung gefragt hat.
Aha, okay.
Also in der Aufnahmeprüfung. Er hat gesagt, warum wollen Sie eigentlich bei mir studieren? Ja, und ich weiß von mehreren Leuten, die ihn gar nicht kannten, die so Antworten gegeben haben wie so, naja, ich wohne ja noch bei meinen Eltern und die Schule hier liegt in der Nähe. So, abgelehnt, zack, weg. Egal wie gut er war, zack, weg. Er hat gesagt, das darf keine Rolle spielen. Die Schule muss zu dir passen. Nicht du musst dich an die Schule anpassen, sondern du musst dir die Schule suchen, die dir das gibt, was du brauchst. Und das musst du erkennen. Und nur dann kannst du wachsen. Weil wenn du dich verbiegst, um deinem Professor zu gefallen, dann wirst du letztendlich zu jemandem, der so ähnlich arbeitet wie dein Professor oder der so denkt wie dein Professor. Und das ist tunlichst zu vermeiden. Und deswegen kann ich das eigentlich nur jedem raten, während dem Studium vielleicht mal für ein, zwei Semester irgendwie an eine andere Schule zu gehen. Das ist ja gar nicht so schwer, wie man denkt über Erasmus.
Ich würde zum Abschluss dich ganz gerne noch eine Sache fragen, die wir immer unsere Gäste fragen. Gib uns doch nochmal einen richtig, richtig guten Zeichentipp, der dir immer geholfen hat oder den du auch immer gerne weitergibst.
Also einen guten Zeichentipp wäre vielleicht, dass die Leute sich frei machen müssen beim Zeichnen. Ich sehe immer, dass die Leute wahnsinnig kleinteilig arbeiten, dass sie so mit so mikroskopischen, ich meine nichts gegen mikroskopische Thumbnails, aber wenn du deinen ganzen Tisch leer machst und du legst dir da eine Pappe drauf, die 100 auf 70 groß ist, so groß mal zu zeichnen, das kann ich jedem nur raten, um wirklich irgendwie von diesem Klein-Klein des Comic wegzukommen. Man kann ja immer zurückgehen, das ist ja nicht das Problem.
Wir reden von 100 mal 70 Zentimeter.
Ja, ja, einfach, dass der ganze Tisch voll ist, ja, und dann machst du deine Zeichnung mal so groß irgendwie und du zeichnest aus dem Arm heraus und nicht aus dem Handgelenk raus. Das sind Sachen, die vielen Zeichnern ermöglichen würde, etwas lockerer zu werden. Und das ist eine Sache, die ich ganz toll finde. Ich mag Zeichner, die locker sind. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wenn der Strich so unglaublich kontrolliert ist. Aber so richtig das Herz aufgehen tut mir, wenn eine Zeichnung so hingeschmissen ist.
Vielen, vielen Dank, Titus, für dieses schöne Schlusswort.
Gerne.
Wir haben uns sehr gefreut, dass du uns heute so viel Einblick verschafft hast in Mogamobo und auch in deinen eigenen Werdegang.
Titus, von mir auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin noch so ein bisschen, ich horche dem noch so hinterher und bin noch so ein bisschen klein und schweigsam und nachdenklich von den Geschichten, die du jetzt irgendwie uns erzählt hast. Herzlichen Dank, ganz großartig.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, bis bald. Wir sehen uns.
Wir sehen uns auf jeden Fall.
Tschüss.